Nun, ich möchte heute Morgen etwas weitergeben von einem Menschen, der den Herrn kennen durfte, der ihn lieben durfte und der ihm auch dienen durfte. Heute ist traditionsgemäß der Sonntag Johannes des Täufers, wenn man sich an das Kirchenjahr hält, was wir ja nicht so in sklavischer Abhängigkeit tun, aber warum denn nicht? Wir feiern auch am 24., 25., 26. Weihnachten oder denken an die Christgeburt und denken an Ostern und jetzt ist eben Adventszeit. Und da ist Johannes der Täufer im Mittelpunkt an diesem dritten Adventssonntag und warum sollen wir uns nicht einmal mit ihm ausführlicher beschäftigen? Ich möchte lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 19 bis 34. Johannes 1, 19 bis 34. Stört euch nicht daran, dass dazwischen noch eine Überschrift ist. Ihr wisst ja, dass diese Überschriften von Menschen hinzugefügt wurden, nur damit man die Abschnitte besser finden kann. Aber das ist ein Zusammenhang. Johannes 1, Abvers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagt, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Sie meinen, wer bist du dann? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes der Täufer ist eine der großen Adventsgestalten. Die Bibel sagt, dass er ein Prophet war, der letzte in einer langen Reihe von Propheten des Alten Bundes. Johannes der Täufer gehört noch zum Alten Testament, heilsgeschichtlich gesehen, obwohl wir von ihm hier im Wesentlichen im Neuen Testament lesen, aber mit ihm schließt praktisch das Alte Testament. Die Bedeutung, die Johannes in dem Plan Gottes hatte, in dem Heilsplan Gottes, die kann man unter anderem daran ablesen, an der Art und Weise, wie Lukas in seinem Evangelium ihn vorstellt. Lukas sagt da, ein römischer Kaiser wird genannt, ein römischer Landpfleger, drei Vierfürsten, zwei hohe Priester werden alle aufgezählt, um den Zeitpunkt anzuzeigen, an dem das Wort Gottes zu Johannes kam. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da werden Kaiser, die die Weltgeschichte geprägt haben und Könige, Vierfürsten, hohe Priester genannt, nur um den Zeitpunkt deutlich zu machen, da hat Gott Johannes Worte geschenkt, Prophetien gegeben, die er dann weitergab im jüdischen Land. Übrigens, über keine andere Gestalt hat der Herr Jesus so viel gesagt wie über Johannes den Täufer. Und wir haben auch viele Informationen über ihn in dem Neuen Testament verstreut und schon einige Ankündigungen im Alten. Und in der ganzen strahlenden Versammlung jüdischer Propheten hatte keine Krone prachtvollere Edelsteine als die des Johannes. Der Herr Jesus sagt einmal, keiner der Propheten war größer als er. Und in einem Buch habe ich gelesen, da drückt das jemand sehr schön aus in einem Satz. Er sagt, Johannes war wie eine einsame Bergspitze, die der Schöpfer in die rote Glut der aufgehenden Sonne gehüllt hatte. Eine einsame Bergspitze, der letzte der Propheten, der da herausragte, und er ist in die Glut der aufgehenden Sonne gehüllt. Er war der Vorläufer, der Wegbereiter, dessen, der nun schon zu seinen Lebzeiten gekommen war, des Sohnes Gottes. Die Herkunft von Johannes dem Täufer war schlicht, aber sie wird doch in der Bibel erwähnt. Seine Mutter Elisabeth, sein Vater Zacharias, das heißt, er kam aus priesterlicher Abstammung. Und sein Name Johannes bedeutet, Jahwe ist gnädig, Gott ist gnädig. Über seine Jugend, sein Heranwachsen wird nicht viel in der Bibel gesagt. Lukas fasst das zusammen mit einem Satz. In Lukas 1,80 sagt er, und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste, bis dass er sollte hervortreten vor das Volk Israel. Aber das sagt uns trotzdem viel. Er war in der Wüste und wurde dort vorbereitet auf den Tag, wo er vor das Volk Israel treten sollte. Wir finden ja das in der Bibel wiederholt, dass Männer Gottes in der Wüste zubereitet wurden, wenn wir an Mose denken oder an andere Gestalten des Alten Testaments. Auch Paulus war eine Zeit lang in der Wüste und auch bei Johannes lesen wir das. Was bedeutet das, in der Wüste vorbereitet zu werden? Nun, ich habe vor einigen Monaten zum ersten Mal in meinem Leben so richtig Wüste gesehen, eben in der Wüste Juda. Da ist es tagsüber knallheiß, 50, 60 Grad in der Sonne, und nachts wird es bitterkalt. Da geht es runter bis auf 0 Grad manchmal oder noch tiefer. Und in einer solchen Gegend leben, wo Gefahren sind, wo es Schlangen gibt, wo es Raubtiere gibt, wo Entbehrung ist, das lehrt, abhängig zu sein von Gott. In der Wüste vorbereitet werden, hieß für Johannes, abhängig werden von Gott. Ganz auf ihn zu vertrauen, im Blick auf Nahrung, im Blick auf Schutz, im Blick auf all diese äußeren Lebensbedingungen. Und das hat Johannes in der Wüste gelernt. Eines Tages kam dann die Zeit, wo er den Auftrag empfing, eben vor das Volk Israel zu treten und diesem Volk zu dienen. Und seinen Dienst kann man im Wesentlichen in zwei Hälften teilen. Zwei Phasen seines Dienstes. Die eine Phase könnte man nennen, den Weg frei machen, nämlich für das Auftreten Jesu Christi, den er ankündigen sollte, dem er Bahn machen sollte. Den Weg frei machen. Und die zweite Phase seines Dienstes hieß, aus dem Weg gehen. Selber wieder aus dem Weg gehen. Und ich musste darüber nachdenken, das ist eigentlich auch für jeden von uns, der dem Herrn dienen will, die richtige Beschreibung. Den Weg frei machen für den Herrn Jesus in dem Leben von Menschen und dann selber wieder aus dem Weg gehen, dass sie nur noch vor ihm stehen und ihn erkennen und zu ihm finden, ihn kennenlernen, ihn lieben, ihm dienen. Der öffentliche Dienst des Johannes war wahrscheinlich weniger als ein Jahr. Vielleicht hat er 10 Monate öffentlich gewirkt. Das ist keine lange Zeit. Aber es sind so große Wirkungen davon ausgegangen, sie haben sogar den König erreicht in seinem Volk, Herodes. Auch er hörte davon, auch er hatte Auswirkungen dieses Dienstes bis in sein Leben. Was predigte Johannes dem Volk Israel? Nun, es war eine kompromisslose Botschaft, ohne Ansehen der Person. Er prangerte zunächst einmal die Sünden des Volkes Gottes an und auch von einzelnen Menschen. Der Dienst der Propheten bestand zum Beispiel immer darin, wenn wir das ganze Alte Testament anschauen, sie waren Begleiter der Könige, denn die Könige haben ja niemanden mehr über sich, außer Gott, wenn sie ihn anerkennen. Aber sonst waren sie ja die Höchsten im Volk. Und die Gefahr bei Königen ist immer ein Absolutismus. Das heißt, dass sie machen, was sie wollen, wie Ludwig der 14. oder wie sie heißen, ja, dass sie machen, was sie wollen und keiner kann sie mehr korrigieren. Und das wollte Gott nicht. Und darum hat Gott den Königen im Volk Israel immer einen Begleiter an die Seite gestellt. Der Ahab, der bekam schon den Elia. Der David, der bekam den Nathan an die Seite und so weiter. Alle die Könige hatten Begleiter. Das war einmal der Dienst der Propheten. Sie begleiteten die Könige, aber gleichzeitig auch das ganze Volk und hatten immer wieder Botschaften von Gott an das Volk, auch Botschaften, die zurückriefen von falschen Wegen, die hinführten zu Gott. Eines Tages hat aber Johannes eine Offenbarung bekommen, die seinem Dienst eine gewisse Wende gab. Er erfuhr, es wird einer kommen, der wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Das hat ihm Gott angekündigt. Und dann hat vielleicht Johannes die Leute, die zu ihm an den Jordan kamen, um sich taufen zu lassen, genauer angeschaut. Er hat sie vielleicht in die Gesichter geschaut, um zu erkennen, wer ist der, der angekündigt ist, dem ich den Weg bereiten soll. Wann kommt der? Vielleicht hat er den Menschen besonders genau in die Augen geschaut. Wann kommt der mit den reinen Augen? Wann kommt der, der selber keine Schuld hier beichten muss, der nicht kommt, um sich taufen zu lassen zur Vergebung seiner Sünden, weil er rein ist und heilig und den Willen Gottes vollkommen tut? Wann kommt der, der keine Gewissensnot mit sich herumschleppt? Und eines Tages, da sah er ihn, den Sohn Gottes, kommen. Und er zeigte auf ihn und sagte, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Matthias Grünewald hat ja am Isenheimer Altar Johannes den Täufer auch dargestellt mit dieser Handbewegung, wie ich sie jetzt hier zeige. Und dann malt er Johannes den Täufer mit einem überlangen Zeigefinger, um damit deutlich zu machen, das war der Dienst des Johannes, der Wegbereiter und der Hinweiser auf Jesus Christus und der dann selber aus dem Weg ging, als der kam, den er angekündigt hatte. Man kann sagen, bis dahin hatte Johannes der Täufer Buße gepredigt, eine raue Botschaft, eine herbe Verkündigung. Er sagte den Juden, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt und die Tenne wird bald gefegt und Spreu und Weizen wird getrennt. Eine ganz schön scharfe Verkündigung. Er predigte Sünde, er nannte Sünde beim Namen, auch bei Herodes. Es ist nicht recht, dass du sie hast. Auf moralischem Gebiet. Er kündigte Gericht an, er predigte Buße. Er war wie eine Pflugschar, die das Volk Israel durchzog. Aber dann, als Jesus Christus kam, da wurde aus dem harten, rauen Prophet ein leidenschaftlicher Evangelist. So könnten wir die Wende in seinem Dienst beschreiben. Dann wurde ein leidenschaftlicher Evangelist aus ihm und seine Botschaft hieß fortan, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ich darf hier kurz einfügen, unser Dienst, wenn wir andere Menschen auf Jesus Christus hinweisen wollen, muss beides umfassen. Sowohl diese raue, unangenehme, hoffentlich auch kompromisslose Botschaft, wo wir Menschen sagen, was Sünde ist und was nicht. Wo wir Menschen zeigen, dass sie nicht im Willen Gottes leben, dass sie seine Gebote übertreten. Wo wir Schuld aufdecken, wo wir Buße predigen müssen und Gericht ankündigen müssen. Und gleichzeitig aber dann soll unser Scheinwerfer auf das Kreuz Jesu leuchten, auf den, der die Sünde der Welt hinweggetragen hat. Wenn wir die Botschaft des Johannes anschauen, die er hier schon in diesen wenigen Versen zusammenfassend gesagt hat, er hat auf die Präexistenz Jesu hingewiesen, das heißt, er hat gesagt, hier, der hier kommt, der war schon eher als ich, der war eher als Abraham, der hat schon immer gelebt. Es ist der ewige Sohn Gottes, der aus der Ewigkeit hier in die Zeit gekommen ist. Gott wurde arm für uns und sandte seinen Sohn auf diese Erde. Er spricht von der Gottheit Jesu. Er sagt in Vers 34, ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und er spricht von seinem stellvertretenden Sühnopfer, von dem zentralen Grund, warum Jesus kam, um die Schuld dieser Welt wegzunehmen, um das zentrale Problem der Menschheit zu lösen. Und das hat schon der deutsche Dichter Schiller erkannt. Der Übel Größtes ist die Schuld. Und dafür ist er gekommen, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Das Geheimnis der Wirksamkeit des Johannes liegt in der Tatsache, dass seine ganze Persönlichkeit vom Heiligen Geist beherrscht und durchdrungen war. Ich kann das so leicht sagen, aber was das bedeutet, wenn ein Menschenleben vom Heiligen Geist beherrscht und durchdrungen ist. Und diese heilige Flamme, die löschte sogar die falschen Feuer von Stolz und Ehrgeiz im Leben des Johannes. Und da hat diese heilige Flamme in meinem Leben noch etwas zu tun und vielleicht bei dir auch. Diese falschen Flammen von Stolz und Ehrgeiz auszulöschen. Wenn wir Johannes den Täufer anschauen, sein ganzes Leben als Ganzes, könnten wir durchaus mit einem Wort sagen, Johannes der Täufer war demütig. Demut ist die herausragende Charaktereigenschaft bei diesem Mann. Jemand sagte, die Kraft des Heiligen Geistes fällt nur auf diejenigen, die bereit sind, durch die Begleitung mit dieser Kraft unsichtbar gemacht zu werden. Der Heilige Geist, wenn er uns begleitet, wenn er uns durchdringt, dann macht er uns unsichtbar, dann macht er uns klein, dann frisst er diese falschen Flammen von Stolz und Ehrgeiz und etwas sein wollen weg in dieser Welt und auch unter den Geschwistern. Johannes war bescheiden, er hielt sich stets im Hintergrund. Als er gefragt wurde von den Abgesandten der Pharisäer aus Jerusalem, wer bist du? Da ist interessant, wie er antwortet. Und da kann ja jeder von uns auch mal selber überlegen, wie man sich so manchmal vorstellt. Wir müssen uns immer mal wieder vorstellen. Man kommt irgendwo hin und dann muss man sich vorstellen. Und interessant, wie sich Johannes vorstellt. Ja? Er wird gefragt, wer bist du? Was sagst du von dir selbst? Wie denken wir von uns selbst und was sagen wir von uns selbst? Und jetzt die Antwort des Johannes, Vers 23. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Es fällt auf, er definiert sich selbst durch das Wort Gottes, durch den Propheten Jesaja. Er zitiert hier Jesaja und er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er hätte auch sagen können, was fragt ihr, wer ich bin? Habt ihr das noch nicht gehört? Ich bin der Vorläufer Jesu Christi. Ich bin der größte der Propheten des Alten Testaments. Habt ihr das noch nicht gehört? Ja, er hätte sich ganz anders vorstellen können und ins Licht setzen können. Nein, er sagt, ich bin eine Stimme eines Rufenden in der Wüste. Aber das ist eine ganz tiefe Aussage. Wisst ihr, dass vor Johannes, vor seinem Auftreten, Gott 400 Jahre in diesem Volk geschwiegen hatte? 400 Jahre nicht mehr geredet hatte zu Israel. Der letzte der Propheten war Maleachi. Und dann kam Sendepause. Dann kam Schweigen Gottes als Gericht über dieses Volk. Und jetzt kommt wieder eine Stimme Gottes. Jetzt kommt wieder einer, der Worte von Gott bringt und der noch einmal zur Umkehr ruft und der den Weg ebnet vor dem Sohn Gottes, der dann auftreten sollte. Also ein schönes Zeugnis von sich selbst, ein demütiges. Ich bin nur eine namenlose Stimme, aber es liegt doch viel drin. Gott redet wieder. Und das ist auch gewaltig in unserem Leben, wenn Gott redet zu uns. Wenn wir Gottes Stimme hören, durch einen Beitrag in seinem Heiligtum, wie heute Morgen. Wenn wir Gottes Stimme hören beim Lesen der Bibel. Ich muss gestehen, das geschieht nicht jeden Morgen, dass ich so richtig deutlich Gottes Stimme höre. Aber wenn das geschieht, durch eine Predigt, durch eine Kassette, die ich im Auto höre, durch ein Gespräch mit einem Bruder, einer Schwester. Manchmal höre ich sogar die Stimme Gottes durch ein Gespräch mit Nichtchristen. Auch Nichtchristen haben mir manchmal was zu sagen. Das alles kann zur Stimme Gottes werden für unser Leben, wo wir wieder merken, Mensch, Gott redet mit mir. Er will mich weiterbringen, er will mich wieder zurückbringen, er will mich wieder auf den Weg bringen, in die Spur. Das Zeugnis des Johannes war niemals ich-bezogen, sondern es zielte immer auf Christus. Er hat nicht sich selbst gepredigt, er hat nicht sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er war der Scheinwerfer, der auf Christus gestrahlt hat. Und wir sehen, dass das nicht nur so ein Lippenbekenntnis war, ja, Jesus, 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 aber am Ende doch ich. Wir sehen es daran, wenn wir ein paar Verse weiterschauen in Johannes 1, Vers 37. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Er hat also selbst miterlebt, wie Jünger, die eine Zeit lang ihm nachgefolgt waren, jetzt Jesus nachfolgten. Und ich versuche da schon über 20 Jahre lang zu verstehen, wie das ist, wenn Menschen jetzt nicht mehr einem selbst nachfolgen, sondern einem anderen. Man hat sie eine Zeit lang begleitet, man hat sie vielleicht auch geprägt, man hat ihnen geholfen, die ersten Schritte zu gehen. Und dann soll Freude sein bei jedem von uns, wenn sie nicht mehr uns nachfolgen, nicht mehr jetzt uns aus der Hand fressen, ja, sondern wenn sie zu Christus gefunden haben und sagen, dich brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt folge ich dem Herrn Jesus nach und machen eigene Schritte. Und da frohlockte Johannes, das war Freude für ihn, und das hat ihn überhaupt nicht in seiner Ehre gekränkt oder irgendetwas, sondern die Ehre des Messias, die bedeutete ihm mehr als seine eigene Ehre. In Johannes 3, Vers 30, Kapitel 3, Vers 30, da lesen wir sein Lebensmotto, da stand unsichtbar über seinem Leben. Er sagt, lesen wir Vers 29 noch mit dazu, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er war der Brautwerber. Er war der, der die Braut hin zum Bräutigam geführt hat. Und als der Bräutigam kam, war er erfreut und hat gesagt, meine Aufgabe ist jetzt erfüllt. Ich kann jetzt in den Hintergrund treten. Jetzt ist Christus da, der Bräutigam. Und dann sagt er Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das ist ein gewaltiger Satz. An dem buchstabiere ich noch. Ja, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Herr Jesus will in uns wachsen. Er will in uns Gestalt gewinnen, sagt Paulus einmal an die Galater gerichtet. Und er will in uns wachsen, er will größer werden in uns. Und das geht nur, wenn wir selber kleiner werden. Ich aber muss abnehmen. Johannes der Täufer, er hat wirklich demütig gelebt und seine größte Freude war erreicht. Sie hatte ihren Höhepunkt, als jeder ihn vergaß und die Stimme des Bräutigams hörte und Jesus Christus nachfolgte. Johannes predigte durch seine Botschaft, er predigte Buße, er predigte auch Christus, er wies hin auf ihn. Er predigte Vergebung der Sünden bei ihm, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Aber das war nur ein Teil seiner ganzen Verkündigung. Er predigte durch das Wort, durch seine Botschaft. Aber vielleicht die wichtigste Verkündigung war durch sein Leben. Durch sein Leben. In der ganzen Bibel finden wir immer wieder diese Wahrheit. Das Sein ist der Botschaft vorgeordnet. Unser Sein, so wie wir sind, wie wir leben, unsere Identität, wie wir als Christen in dieser Welt leben, das ist dem vorgeordnet, was wir sagen. Und ihr kennt ja alle diesen Satz, diesen ernsten Satz, dein Leben redet so laut, dass ich gar nicht hören kann, was du sagst. Unser Leben redet lauter als das, was wir sagen. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann kommt da eine verzerrte Botschaft oder eben eine schlechte Botschaft an bei dem Empfänger. Aber wenn das eine Einheit bilden könnte, immer mehr, unser Sein und das, auch was wir weitergeben im Gespräch, muss nicht unbedingt in der Predigt sein oder Bibelstunde, durch unser ganzes Leben. Die Menschen schauen unser Leben an und das beeindruckt sie mehr als das, was wir sagen. Jemand sagte einmal, Heilige sind Menschen, die es anderen leichter machen, an Gott zu glauben. So einer möchte ich gerne sein. Heilige sind Menschen, die es anderen leichter machen, an Gott zu glauben. Ist aber gar nicht so leicht, ja? Durch unser Leben es den anderen leichter machen, an Gott zu glauben. In dem Zusammenhang war es mir sehr interessant, als ich darauf stieß, wie in den Archiven der ehemaligen Sowjetunion zur Zeit Brezhnevs und dieser Leute über die Christen gedacht und geschrieben wurde. Es war nämlich so, gerade in der Sowjetzeit hatten die Christen, die Evangeliumschristenbaptisten und auch die Mennoniten in dem großen Sowjetreich, hatten Zulauf. Die Gemeinden wuchsen, auch unter Verfolgung der Kommunisten. Und dann hatten die eine Untersuchung beauftragt, eine Erhebung sollte durchgeführt werden. Warum haben die Evangeliumschristenbaptisten solch einen Zulauf, obwohl doch Verfolgung ist, ja, obwohl sie doch alle möglichen Restriktionen hinnehmen mussten und so weiter. Und dann haben irgendwelche Geheimdienstleute, haben da diese Statistik aufgestellt, diese Untersuchung durchgeführt, sind in Gemeinden gegangen, haben Umfragen gemacht und dann kamen sie zurück und haben 4 Gründe genannt, warum die Gemeinden der Evangeliumschristenbaptisten in Russland wuchsen. 4 Gründe. Sie sagten, diese Leute sind gute Facharbeiter. Das war das Erste, was sie feststellten. Sie haben am Arbeitsplatz gefragt und überall gute Zeugnisse bekommen. Diese Männer sind gute Facharbeiter, sind gute Arbeiter, treu, zuverlässig. Da wurde zuerst gefragt, am Arbeitsplatz, in der Schule. Gutes Zeugnis, gute Facharbeiter. Das Zweite, was sie feststellten, es gibt keinen Alkoholismus unter ihnen. Was meint ihr, was das eine Not in Russland ist? Alkohol, Väterchen, Wodka, Wässerchen, ja? An allen Ecken und Enden, Schnapsläden. Eine ganz große Not in Russland, nicht nur dort, bei uns auch in unserem Volk, ja? Aber da stellten sie fest, kein Alkoholismus unter ihnen. Auch kein Feierabendalkoholismus. So ein paar Bierchen und ein paar Gläser Wein und so weiter. Stellten sie fest, ist nicht da. Dann stellten sie fest, kein Streit in den Familien. Harmonisches Familienleben, weitgehend. Das fiel auf, das war signifikant, wie man sagt. Die haben da hunderte, tausende Familien angeschaut, merkten, da leben Generationen zusammen ohne Streit. Eltern und Kinder, Großeltern, was da zusammen war. Und das Vierte, was sie nannten in dieser Erhebung, keiner von ihnen muss ungetröstet sterben. War mir interessant. Keiner von ihnen muss ungetröstet sterben, stand da in den Archiven der Kommunisten in Moskau irgendwo über die Christen geschrieben. Das ist doch hochinteressant. Keiner von ihnen muss ungetröstet sterben. Was meint ihr, wie Menschen dahin fahren? Was meint ihr, wie Menschen wirklich manchmal, entschuldigt den Ausdruck, wie Tiere verrecken? Ja, wie Menschen dahin gehen. Und die haben bei den Christen gemerkt, keiner von ihnen muss ungetröstet sterben. Die haben eine Hoffnung, eine lebendige. Die trösten sich, die stehen sich bei, bis zum letzten Atemzug. Und ich bin gewiss, dass unsere liebe Schwester Oma Möser getröstet gestorben ist. Ich bin ganz gewiss. Noch am Montag haben wir für sie gebetet, immer wieder für sie gebetet, dass sie in Frieden heimgehen darf. Und Irmgard, das kannst du bestätigen, ja. Und keiner von ihnen muss ungetröstet sterben. Die hätten sicher noch viele weitere Punkte zusammensammeln können. Aber das stach irgendwie für diese Leute, die ja keine Christen waren, hervor. Das hob ab von der restlichen Gesellschaft. Und ich wünschte uns, dass unser Leben auch in dieser Weise predigen könnte. Vielleicht auch noch durch andere Dinge, ja. Aber dass das auch in unserem Leben, in meinem Leben, zu finden ist. Ich muss schließen, der bekannte Satz, ihr lieben jungen Leute, ja. Das Ende des Johannes des Täufers war gar nicht so glorreich. Wie wir alle wissen, wurde er letztlich wegen eines Tanzgirls enthauptet wegen der Tochter der Herodias, die getanzt hatte, und ihr kennt diese Geschichte. Und dann hatte seine Mutter das Haupt des Johannes des Täufers verlangt. Und wir haben keine Zeit mehr, darauf einzugehen, aber er hatte sicherlich im Gefängnis die Hoffnung gehabt, als er dort saß, dass er befreit wird, dass er doch aus dem Gefängnis rauskommen darf und dass er noch einmal erleben darf, wie jetzt der, den er angekündigt hatte, sein Reich aufrichtet, wie vielleicht Israel wieder zu der großen Blüte kommt, wie zur Zeit Davids und Salomos. Er durfte das nicht erleben. Aber er erlebte eine andere Befreiung. Er erlebte, wie er direkt in den Himmel befreit wurde, wie er von dort aus der Gefängniszelle heimgehen durfte, zu Gott, zu seinem Herrn. Und Jesus Christus hatte ihm ja da noch diese letzte Botschaft an ihn persönlich übermittelt. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer Ja sagt zu meinen Wegen. Selig ist, wer in Harmonie bleibt mit mir, auch wenn es nicht so kommt, wie wir es uns gerne wünschen. Auch wenn unsere Gebete zunächst noch nicht erhört werden. Ist doch auch manchmal gut, dass unsere Gebete nicht erhört werden, ja? Wo hätten wir uns schon hingebetet, wenn alle unsere Gebete erhört würden? Ich würde heute sicherlich nicht hier stehen, ja? Hier nicht und auch auf keiner anderen Kanzel, wenn meine Gebete alle erhört worden wären. Zum Glück nicht. Aber es gilt der Satz, wenn Gott Gebete nicht erhört, dann erhört er sie so, wie es besser für uns ist. So wie auch ein Vater oder eine Mutter nicht alle Wünsche von kleinen Kindern erfüllt und lässt es nicht auf die Herdplatte fassen, sondern nimmt die Hand da weg, ja, damit Schaden abgewendet wird. Und so wollen wir auch, dass die Betrachtung, diese kurze Betrachtung über das Leben Johannes des Täufers damit schließen, dass er doch bis zum Ende auch dieses Ja, Vater, dieses wunderbare Einverstandensein mit Gottes Wegen gelebt hat, praktiziert hat, bis zum Ende und dann das Ziel erreichen durfte. Lasst mich schließen mit einer Geschichte. Ich habe es Norbert gestern schon angekündigt, dass ich diese Geschichte am Ende erzählen werde. Da war eine Familie, die sind umgezogen. Das kommt ja manchmal vor in unserem Leben. Und wenn man dann alle Möbel hingestellt hat und soweit ist, dann werden am Schluss noch die Bilder und Wandsprüche aufgehängt. Ist ja klar, ja? Am Ende kommen diese Sachen dran und die hatten auch fast alles hängen, aber so einen Wandspruch, da wussten sie nicht, wohin damit. Da stand drauf, ja, Vater. Und sie wussten nicht, wohin. Und dann in ihrer letzten Ausweglosigkeit, in der Küche war noch so ein Eckchen frei, haben sie ihn in die Küche gehängt. Das ist eigentlich kein üblicher Platz für so einen schönen Wandspruch, der so inhaltsreich ist. Naja, einige Zeit später fanden sie ihr 9 Monate altes Kind tot im Bett liegen. Plötzlicher Kindstod, Säuglingstod. 15 Mal am Tag in der Bundesrepublik habe ich gelesen. Das Kind lebte nicht mehr, es atmete nicht mehr. Der Notarzt wurde verständigt und kam und hat das Kind versucht zu reanimieren. Und das geschah auf dem Küchentisch. Da haben sie das Kind hingelegt. Und dann hat der Vater über den Rücken des Notarztes fiel sein Blick an die Wand in der Küche. Und da stand, ja, Vater. Und in dem Augenblick wusste er sofort, das Kind wird nicht mehr lebendig werden. Der Herr hat's weggenommen. Ja, Vater. Und in dem Augenblick konnte er innerlich loslassen und ja, Vater sagen. Und ich wünschte uns allen, dass wir auch so unsichtbar oder sichtbar so eine Inschrift hängen haben an den Wänden unseres Lebens, wo steht, ja, Vater. Dass wir in Harmonie bleiben mit Gott und dass wir, auch wenn schwere Wege kommen, ja, Vater sagen können. Denn auch die schweren Wege, die sind wichtig und wir werden in der Ewigkeit danken dafür. Es muss alles durchbuchstabiert werden, auch bei mir, wenn wieder so etwas kommt, dann muss es durchbuchstabiert werden, aber dann liegt viel Segen drin, wenn wir ja, Vater, sagen können. Wollen wir aufstehen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen innig für das Lebenszeugnis Johannes des Täufers. Herr, wir sind uns bewusst, wir haben es nur angekratzt. Aber was hast du in dieses Leben gelegt? Was hast du da hineingelegt an Führungen, an göttlichen, ewigen Führungen? Wie hast du diesen Mann gebraucht und seine Botschaft, sein ganzes Leben? Danke, Herr, dass wir gesehen haben, Leben und Botschaft haben übereingestimmt bei ihm. Herr, wir müssen bekennen, dass es bei uns da noch Abweichungen gibt, manchmal große Abweichungen. Und das betrübt uns, das beugt uns. Hilf uns, Herr, dass unser Herr Jesus in uns wachsen kann, seine Gestalt sichtbar wird und das eigene Ich mit all seinen Überspanntheiten, dass es sterben muss und auch kleiner werden kann. Herr, lass andere Menschen an uns dich sehen. Gib, dass wir auch solche Heiligen sind und immer mehr werden, die es anderen leichter machen, an dich zu glauben, deren Leben und Botschaft auf Christus hinweist. Ich möchte dich auch bitten, dass wir ja dieses Ja, Vater, fest in unserem Herzen haben, dass es wirklich vor uns steht, dass wir es auch in schweren Stunden durchbuchstabieren können. Danke, dass du gute Wege hast. Wir sehen es bei Johannes dem Täufer, du hast ihn zum Ziel gebracht, hast sein Leben verwendet für dich und so wird es auch bei uns sein. Herr, wir wollen dich bitten, dass du auch unserer lieben Irmgard jetzt besonderen Trost schenkst, dass sie auch jetzt das Ja, Vater, sagen kann. Wir wollen es alle mit ihr zusammen sagen und wollen dir danken auch für das Leben, das zu Ende gegangen ist, für dieses reiche Leben, das auch etwas sein durfte für mich und für viele. Danke, Herr, dass du auch schenken wirst, dass die Beerdigung dich verherrlicht und ein Zeugnis für dich sein wird. Ja, Herr, so preisen wir dich, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben dürfen und auch dir dienen dürfen. Lass das weiter das Höchste unseres Lebens sein. Amen.